Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Text für die heutige Predigt steht im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Wir machen da weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört hatten. Und zwar im Vers 10. 1. Mose, Kapitel 12, ab Vers 10. Wir lesen dann bis ins Kapitel 13, Vers 4. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen, um Sarais, der Frau Abrahams willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negers. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negers her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Soweit Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Ich hatte beim letzten Mal ja schon darauf hingewiesen, dass wir uns in den nächsten Wochen und sicher Monaten, wenn wir uns mit der Geschichte Abrahams beschäftigen wollen, dass wir da nicht so sehr auf Abraham als Person blicken wollen. Wir wollen uns eher von der Frage leiten lassen, welche Bedeutung dieser Abraham für das ganze Volk Gottes aus Altem und Neuen Testament hat. Und wie wir in Gottes Handeln an Abraham ein Muster und ein Vorbild für sein Handeln an uns erkennen können. Die Kernfrage lautete ja: Wie richtet Gott seinen Bund auf am Beispiel Abrahams? Und wie bewahrt er diesen Bund? Vielleicht ist dem einen oder anderen beim Lesen dieses Abschnitts besser als beim letzten Mal deutlich geworden, warum wir die Betonung hier nicht auf Menschenwerke, sondern auf Gott legen wollen. Denn was wir hier heute von Abraham lesen, das ist wahrlich kein Ruhmesblatt in der Geschichte des Alten Bundes. Das soll aber für uns kein Anlass sein, jetzt hier den Kopf über Abraham zu schütteln, sondern im Gegenteil wollen wir uns selbst hier wiedererkennen. Abraham, der Vater aller Gläubigen, der erweist sich eben nicht als ein makelloser und unnahbarer Glaubensheld, sondern als ein Mensch wie du und ich. Als ein Mensch, der von Grund auf verdorben zu allem Guten unfähig ist. Und so hilft uns diese Episode, unseren Blick auf Gott. Auf Gott als den alleinigen Grund und Vollender unseres Heils zu richten und zu schärfen. Ich stelle die Predigt unter die naheliegende Überschrift Abraham in Ägypten. Und entsprechend dem Aufbau unseres Predigttextes gliedere ich sie in drei Abschnitte. Erstens Abrahams Sünde, zweitens Abrahams Errettung und drittens Abrahams Dankbarkeit. Abrahams Sünde, Abrahams Errettung, Abrahams Dankbarkeit. Stellen wir uns die Situation, in der Abraham sich hier befand, nochmal vor unserem geistigen Auge vor. Gott hatte ihn in das Land Kanaan geführt, in das Land, das ich dir zeigen werde, so hieß es ja am Anfang dieses Kapitels. Und Abraham hatte eine Reihe von Verheißungen erhalten, die sich auf ihn und auf seine Nachkommenschaft bezogen. Das hatten wir beim letzten Mal ausführlich betrachtet. Und nun lebte er als Fremdling in einem fremden, einem gottlosen Land und wartete auf die Erfüllung dieser Verheißung. Aber jetzt trat eine neue Situation ein. Eine Hungersnot. Und zwar eine sehr schwere. Es gab offenbar in Kanaan nichts mehr zu essen. Und das war eine schwere Prüfung für Abraham. Denn überlegen wir mal aus seiner Sicht, welche Folgen diese Hungersnot hätte haben können. Was wird Abraham gedacht haben? Wenn ich verhungere, werden sich die Verheißungen nicht erfüllen. Kein großer Name, keine zahlreichen Nachkommen, kein Land, kein Segen in meinem Namen. Ich muss irgendwie am Leben bleiben. Das waren ganz gewiss Abrahams Gedanken. Hieran sehen wir, wie sein Glaube durch die katastrophalen Zustände im Land erschüttert wurde. Abraham nahm Gottes Verheißungen nicht mehr als bedingungslose Zusagen an, im festen Vertrauen darauf, dass der Gott, der sie gegeben hatte, sie auch erfüllen würde, sondern er suchte den Ausweg bei sich selbst. Er wollte durch eigenwilliges und eigenmächtiges Handeln irgendwie diese Verheißungen retten. Ich sage deshalb eigenwillig, weil wir nirgendwo lesen, dass Gott ihn nach Ägypten gesandt hätte. Das Wort "Geh in das Land, das ich dir zeigen werde", hat er sich mit der Ankunft in Kanaan erfüllt. Und seitdem hat es keine neue Anordnung gegeben. Wir lesen auch nichts davon, dass Abraham Gott in irgendeiner Weise um Rat gefragt hätte, im Gebet. So wie es etwa sein Enkel Jakob tun sollte. Sondern wir finden hier nur den lapidaren Satz: Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Und selbst wenn wir Abraham zugute halten wollen, dass er sich ja nur eine Zeit lang in Ägypten aufhalten wollte, offensichtlich bis zum Ende der Hungersnot in Kanaan, können wir doch nicht umhin, in dieser Flucht auf Kanaan einen eigenmächtigen Akt des Ungehorsams und des Unglaubens zu erkennen. Abraham zeigt sich hier grundsätzlich bereit, die geistlichen Schätze Kanaans gegen die weltlichen Schätze Ägyptens einzutauschen. Aber bei diesem einen Schritt blieb es nicht. Einmal auf den falschen Weg geraten, nahm das Verhängnis seinen Lauf. Denn nun stellte sich die Frage nach Sarai. Sarai war offenbar eine sehr schöne Frau. Den Kanaanitern war das wohl nicht weiter aufgefallen, aber den Ägyptern schon. Wahrscheinlich waren die ägyptischen Frauen vergleichsweise hässlich. Jedenfalls machte sich Abraham erneut Gedanken. Was geschieht, wenn die Ägypter Sarai für sich haben wollen und erfahren, dass ich ihr Ehemann bin? Sie werden mich töten. Sie werden mich töten, aber wenn sie mich töten, dann hätte ich auch gleich in Kanaan verhungern können. Also gebe ich sie als meine Schwester aus. Dann wird mir nichts passieren. So wird Abraham gedacht haben. Nun stimmt es natürlich im gewissen Sinne, dass Sarai seine Schwester war. In einem späteren Kapitel erfahren wir, dass sie seine Halbschwester war. Und insofern entsprach die Aussage, sie ist meine Schwester, der Wahrheit. Aber das ändert nichts daran, dass durch das Verschweigen ihrer Ehe das Ganze zu einer Lüge wurde. Aber an diesen Überlegungen Abrahams sehen wir nun neben seiner Eigenwilligkeit auch seine Eigensinnigkeit. Sein eigenes Schicksal ist Abraham wichtig, nicht das Sarais. Dass er überlebt, ist wichtig. Sarai ist zweitrangig. Das geht ganz deutlich aus seiner Rede in den Versen 12 bis 13 hervor. Aber erinnern wir uns mal zurück. Hatte Gott dem Abraham nicht verheißen, ihn zu einem großen Volk zu machen? Und war Abraham da nicht bereits mit dieser Sarai verheiratet? War es also nicht so, dass diese Verheißung an Abraham mit seiner Frau Sarai ergangen war? Und gab es nicht auch die Verheißung, dass Gott den verfluchen wollte, der Abraham flucht? Warum also diese Angst vor den Ägyptern? Warum diese Bereitwilligkeit, Sarai einfach so abzuschreiben und schon im Voraus herzugeben? Der Grund ist Abrahams sündiges Streben, Gott in seinem Heilsplan sozusagen unter die Arme greifen zu wollen. Sicher, die Verheißungen sind wunderbar, aber man muss sie sich erarbeiten, gerade wenn sie durch neue Umstände in Gefahr geraten. Das dachte Abraham. Ich weise hier nochmal darauf hin, dass wir in Abraham und in Gottes Handeln mit Abraham ein Bild für die Gemeinde erkennen wollen. In Abraham werden wir als Volk Gottes ja sozusagen vorgeschattet. Und darum wollen wir dieses harte Urteil über Abraham an dieser Stelle richtig verstehen, um daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es geht hier darum zu erkennen, dass Abraham außerhalb der Grenzen tätig wurde, die Gottes Wort ihm vorgaben, weil er diesem Wort nicht mehr bedingungslos vertraute. Abraham zweifelte aufgrund der widrigen Umstände daran, dass dieses Kanaan, dieses Hungerland, wirklich das Bild seines himmlischen Vaterlandes sein sollte. Und er zweifelte daran, dass sein Heil in Kanaan, das ein Vorschatten des ewigen Heils war, einzig und allein von Gottes Gnade abhing. Und darum wurde er aktiv und ging nach Ägypten, was rein menschlich gesehen durchaus nachvollziehbar ist. Aber durch die Brille des Glaubens gesehen ist es eben nicht nachvollziehbar. Abraham Der Träger von Gottes Bundesverheißungen ging nach Ägypten. Abraham, der Träger von Gottes Bundesverheißungen, gab im vorauseilenden Gehorsam seine Frau Sarai dahin. Aber hinter diesem rationalistischen und egoistischen Handeln Abrahams erblicken wir jemand anderen, nämlich den Teufel. Das wollen wir nicht übersehen. Abraham machte sich hier zu einem Werkzeug des Satans. Warum sage ich das? Denken wir mal kurz darüber nach. Was war das Problem des Satans zu jener Zeit, also vor rund 4000 Jahren? Sein Problem war, dass ihm im Garten Eden verkündet worden war, dass eines Tages einer kommen würde, um ihm den Kopf zu zertreten. Es galt also, das Kommen dieses einen zu verhindern. Daran setzte der Satan alles. Es begann mit dem Mord an Abel, setzte sich fort durch die Verführung der Völker, den Götzendienst, auch über diese Bedrängnis Abrahams, über die Versklavung und schleichende Vernichtung Israels in Ägypten und so weiter und so fort, bis hin zum Kindermord unter Herodes und schließlich zur Verfolgung und Hinrichtung des Verheißenen, des Christus. Wobei ja ironischerweise gerade dadurch der Heilsplan Gottes verwirklicht wurde und das Urteil über den Satan besiegelt wurde. Nachdem dies nun Realität ist, hat der Satan seine Strategie geändert. Jetzt versucht er, den Tag der Urteilsvollstreckung so weit wie möglich hinauszuzögern, indem er die Sammlung und Vervollständigung des Volkes Gottes aus allen Nationen durch allerlei List und Verführung und Bedrängnis zu verhindern versucht. Aber zurück zur Zeit Abrahams. Der Teufel wusste, wenn er Abraham zum Wanken bringen könnte, wenn er irgendwie Zugriff auf Sarai bekommen könnte, dann wären Gottes große Bundesverheißungen, die in Eden ihren Anfang genommen hatten, gescheitert. Denn dann wäre es aus mit der verheißenen Nachkommenschaft Abrahams. Wir hatten ja vor 2 Wochen ausführlich dargelegt, dass die ja genau in Christus münden und erfüllt werden sollte. Ein ebenso einfacher wie genialer Plan. Und Abraham machte sich in seinem blinden Aktionismus unwissentlich zu einem wichtigen Werkzeug bei der Ausführung dieses Plans. Das war also diese buchstäblich teuflische Situation, in die Abraham sich verstrickt hatte. Denn in Ägypten, das lesen wir, da erfüllten sich die Vermutungen bezüglich Sarais. Nicht nur irgendwelche Ägypter warfen mein Auge auf sie, sondern der Pharao selbst. Und der Pharao behandelte Abraham als seinen vermeintlich zukünftigen Schwager sehr wohlwollend, beschenkte ihn reich. Und Abraham ließ es widerstandslos geschehen. Wir wissen nicht, ob sein Gewissen ihn da bereits anklagte. Ob er erkannte, in welchen Sumpf, in welchen sündigen Abgrund er sich da hineinmanövriert hatte. Nun war es in jedem Fall zu spät. Was sollte er jetzt noch aufrichten? Jetzt, da Sarai, die Mutter des verheißenen Bundesvolkes, kurz davor stand, Frau des gottlosen Pharao zu werden. Ist das nicht ein eindrückliches Bild für das Elend, in dem wir selbst uns befinden? Selbst wenn wir die verzweifelte Situation erkennen würden, in der wir uns befinden, als unter dem Zorn Gottes stehend, sein Gericht erwartend, selbst dann kämen wir doch von uns aus niemals da heraus. Wie heißt es im Heidelberger Katechismus, Sonntag 5, können wir aber selbst für unsere Schuld bezahlen? Nein, sondern wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Unsere Hoffnung sind nicht wir selbst. Auch Abrahams Hoffnung war nicht er selbst. Es gab nur einen Weg aus diesem Schlamassel heraus. Und diesen Weg ging nicht Abraham, sondern Gott. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams, willen. Es ist nicht klar, worin genau diese großen Plagen bestanden. Die Folgen waren jedenfalls die, dass Sarai nichts geschah und dass zweitens dem Pharao, auf welche Weise auch immer, die Augen geöffnet wurden und er erkannte, wie ihr Verhältnis zu Abraham wirklich war. Vielleicht hatte Sarai es dem Pharao gegenüber sogar selbst zugeben müssen. Und in Psalm 105 heißt es mal an einer Stelle: Gott ließ sein Volk von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Das ist zweifellos ein Hinweis auf jene Begebenheit in Ägypten. Abrahams Schwindel war also aufgeflogen. Sollten sich jetzt auch seine Befürchtungen bewahrheiten? Seine Sorge war bekanntlich, er könnte getötet werden, wenn herauskäme, dass Sarai seine Frau war. Aber was geschah? Der Pharao ließ ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Er gab ihm Sarai zurück und schickte ihn fort. Es ist schon erstaunlich, was hier passiert, oder? Aus dem Mund des gottlosen Königs von Ägypten wird Abraham, der Freund Gottes, zurechtgewiesen. Was für eine Schande. Was für eine Demütigung. Und was erwidert Abraham darauf? Nichts. Ihm bleibt nur zu schweigen. Indem er seine Sünde erkennt, erkennt er auch, dass er der gottlosen Welt in seiner eigenen Person nichts entgegenzusetzen hat. Denn hinter Pharaos Vorwurf hört Abraham in Wirklichkeit den Vorwurf Gottes. Wir sind hier sozusagen Zeugen einer Buße und Bekehrung. Man könnte auch sagen, eine Reformation. Denn Abraham erkennt seinen großen Irrtum und er kehrt reumütig zurück in die Grenzen von Gottes Wort. Vorbei ist es mit menschlichem Gutdünken, mit Eigenwilligkeit und Eigensinn. Die hatten ihn an den Rand einer Katastrophe geführt. Und wäre es nach Abrahams Weg gegangen, ja, dann wären Gottes Verheißungen tatsächlich zunichte geworden. Aber dieser Gott ist treu geblieben. Er ist treu geblieben, als Abraham untreu wurde. Dieser Gott hat seinen Bund bewahrt, als Abraham ihn leichtfertig verließ. Und er zeigt dem Abgeirrten seine Sünde und sein Elend auf und rettet ihn unverdient und auf reiner Gnade heraus, zieht ihn zu sich zurück. Und so zieht Abraham mit seinem Haus aus Ägypten zurück nach Kanaan. Hungersnot hin oder her, er kehrt zurück nach Kanaan. Er hat verstanden, dieses Land und kein anderes ist das Abbild meines himmlischen Vaterlandes. Und der Hinauswurf auf Ägypten, der trotz allen erworbenen Reichtums im Grunde eine Demütigung und Bloßstellung war, das ist der Weg des Heils. Das Gott ihm in seinem selbstverschuldeten Elend bereitet hat. Wie ernst es Abraham mit seinem Schuldbekenntnis ist, das sehen wir darin, wohin seine Reise ihn führt. Er begnügt sich nicht damit, die Grenze Ägyptens zu überschreiten, sondern wir lesen, er zog von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev, also der Wüste im Süden, her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte, und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Was war das anderes als eine Rückkehr in die Gemeinschaft Gottes? In Ägypten gab es keine Altäre, auf denen Abraham hätte opfern können, ruhigen Gewissens. Ja, in Ägypten konnte er auch nicht den Namen des Herrn anrufen, solange er hartnäckig auf seinem Irrweg verharrte. Wer seine eigene Verderbtheit nicht eingesteht, der braucht Gott nicht zu suchen. Denn der heilige Gott duldet keinen Sünder in seiner Gegenwart. Das wusste Abraham. Das war ihm nun von Neuem bewusst gemacht worden. Und darum suchte er seinen Altar in Bethel auf. Ob der Altar dort noch stand, ist unsicher. Wir lesen nur etwas von der Stätte des Altars. Aber wie auch immer, Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Durch Gebet suchte Abraham wieder die Gemeinschaft seines Gottes. Wir hatten beim letzten Mal gesehen, wie er an gleicher Stätte dieses Verhältnis zu Gott durch die Opfertiere aufgerührt hatte. Und das, was er damals durch die Opfer getan hatte, das legt er jetzt in das Gebet. Herr, ich bin durch und durch sündig. Ich bin unwürdig. Du allein hast mich gerettet und vor dir wiederhergestellt. Und so kam Abraham wieder in den Genuss der Gemeinschaft Gottes. Er fing sozusagen noch einmal von vorn an. Er ergriff wieder die alten Verheißungen, ohne bisher auch nur einen Hauch ihrer Verwirklichung gesehen zu haben. Er nahm den geistlichen Pilgerstab wieder auf, den er damals in Ur in die Hand genommen hatte und den er kurzzeitig abgelegt hatte, als er nach Ägypten ging. Er nahm den Stab wieder auf, um seine Reise ins himmlische Kanaan fortzusetzen. Abraham hatte seinen Irrtum eingesehen, dass die Verwirklichung der Verheißungen mit seinem eigenen Handeln stehen oder fallen. Er blickte wieder von sich selbst weg, hin auf den Gott aller Gnade. Wir werden im weiteren Verlauf dieser Reihe noch sehen, dass dies nicht das letzte Mal war, dass Abraham wankelmütig und ungeduldig wurde und meinte, Gottes Heilsplan ein wenig auf die Sprünge helfen zu müssen. Aber gerade an seinen Fehltritten erkennen wir, wie wenig der Lebenslauf dieses Abram zur Heldengeschichte taugt. Wenn hier jemand die Ehre zukommt, dann allein Gott. Dieser Gott, der stellt auch uns auf harte Proben. Sehen wir nicht auch die vielen Hungersnöte, die uns bedrohen? Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Abrams Fehler war, angesichts dieser Anfechtung, dieser wirklich schweren Anfechtung, die feste Grundlage von Gottes Verheißungen zu verlassen und in der Welt nach Abhilfe zu suchen. Wohin das führte, haben wir gesehen. Und darum lautet die Lehre und der Aufruf, unter allen Umständen beim Wort Gottes zu bleiben. Einander nicht durch kluge Sprüche aus der Welt oder aus dem neuesten psychologischen Handbuch zu ermutigen oder zu ermahnen, sondern durch das Evangelium von Jesus Christus. Der Aufruf lautet, in diesem Wort und nirgendwo sonst die Heilsgewissheit zu suchen und zu finden. Denn was für Abraham galt, das gilt erst recht für uns. Gottes Verheißungen sind nicht vage und unsicher, sondern sie sind fest und gewiss. Denn sie gründen sich auf das Heilswerk auf Golgatha. Und gerade wenn wir uns selbst wieder einmal in unserem persönlichen Ägypten wiederfinden, wenn wir erkennen, wohin unsere Kleingläubigkeit, unsere Wankelmütigkeit, unsere Nachlässigkeit uns geführt haben, gerade dann dürfen wir auf diesen Gott hören. Dann dürfen wir ihm aufs Neue vertrauen und das ist wichtig, ihm dankbar gehorchen. Amen.